Mir gut gefallen. Ja, ich komme noch mit dazu jetzt. Mein Name ist Gaia. Thorsten, Padma und ich, wir kennen uns schon seit den 90er Jahren und waren öfters mal zusammen bei Isaac im Satsang. Und ich glaube, euch hat es ein bisschen mehr zu Gangaji und Eli hingezogen. Ich bin weiter bei Isaac geblieben. Und jetzt bin ich hier und freue mich auf den Satsang hier. Ich habe ein Anliegen, das wir auch gemeinsam haben. Es gibt ja die Einladung hier, dass jeder auch zu Wort kommen kann. Damit es aber nicht so abdriftet in den Mind, würden wir bitten, dass ihr, wenn ihr einen Kommentar oder irgendeine Frage habt, euch irgendwie meldet und fragt, ob es gerade passt, das mit aufzunehmen.
Insbesondere, wenn wir hier in Kontakt mit jemandem sind.
Genau, weil es kann sein, dass wir gerade irgendwie auf einer Spur sind, von der wir glauben, das ist die Spur, wo wir weiterkommen können. Und für euch sieht es vielleicht anders aus gerade und dann kann es diesen Vorgang irgendwie unterbrechen. Und vielleicht wird es respektiert, vielleicht nicht, aber das ist unser Anliegen. Und alle Fragen sind willkommen. Alles, was jetzt besprochen werden soll, kann hier besprochen werden. Ich glaube, klar ist für uns alle, das Einzige, was wir wirklich haben, ist diese Erfahrung hier. Eine andere gibt es gar nicht. Und die zu feiern, ist das größte Glück, was wir haben können. Also lass uns feiern.
Und wir schätzen auch einfach immer wieder die Stille, jederzeit auch zwischendurch. Insofern ist das auch willkommen, dass wir das einfach genießen können. Zum einen ist es uns wichtig, wirklich im Kontakt zu sein, wenn es was gibt, wenn es ein Anliegen gibt, was jemand gern besprechen möchte. Insofern finde ich das eine schöne Möglichkeit, hier auch nach vorne zu kommen, wenn ihr mögt. Und dann, wie Gaia ja auch schon sagte, wirklich das auch ruhig einfach erstmal wirken zu lassen. Thorsten und ich arbeiten jetzt seit, weiß ich gar nicht wie viele Jahren zusammen und wir finden, dass sich das immer weiter verfeinert und immer harmonischer geht und leichter fließt. Und trotzdem merken selbst wir manchmal, dass wir uns möglicherweise sogar in die Quere kommen oder dass das manchmal sogar fast eher störend wirkt, dann wie wenn gerade einer was angeregt hat und in einem Kontakt ist oder da was irgendwie angenommen wird oder tiefer sinkt. Und dann hat der andere vielleicht eine ganz tolle Idee und muss auch noch was dazu sagen. Und manchmal ist es sehr nützlich und manchmal bringt es auch eher dann wieder raus. Und tendenziell.
Okay, I'd like to know if you recognize the existence of the soul.
Ich würde gerne wissen, ob du die Existenz der Seele anerkennst oder siehst.
And if you do, what is the soul? Because from my own personal experience, while coming down to life, I recognize the soul. And there are different understandings about the soul. Some teachers say, especially in Advaita, to my understanding, that there's no soul. But I could sense that there is a certain. It's hard to describe with words, but like some personal impulse there that resides between the absolute and the relative, as if it's that transformation, that bridge of manifestation, and it does have certain unique qualities, and I'll say this rude word, desire.
Wunsch, Verlangen.
Okay.
And in that point, that's where manifestation happens through us in a certain flavor.
And whom do you address, him or me? Okay, I start. Aber ich spreche Deutsch. Das sind ja alles Definitionssachen. Seele, Bewusstsein, Mensch, Erfahrung. Und man weiß überhaupt nicht genau, wann ist eigentlich dieser Mensch entstanden? Bei der Zeugung oder schon vorher oder schon nachher? Und da sind Prägungen passiert, Konstellationen der Sterne und so weiter und so fort. So viele Aspekte dieses ganzen Momentes. Man könnte dann vielleicht die individuelle Prägung, die individuelle Seele nennen. Aber es sind alles Sachen des Benennens und da ist nichts wirklich akkurat. Mein Empfinden hier jetzt ist, da ist diese eine Seele und man kann es auch nennen, das eine Bewusstsein, das, was ich bin. Und alles, was in der Welt der Formen auftaucht, taucht da drin auf. Die Seele an sich oder das Sein ist dann formlos. Das Einzige, was niemals aufhört.
Bin ich nicht einverstanden.
Für mich ist in Resonanz mit der Frage, natürlich können wir darüber sprechen, welche verschiedenen Ebenen es gibt von Individualität und Seele als individuelle Seele oder Seele als das, was uns alle verbindet, was dieselbe Seele ist. Und da mag es verschiedene Erscheinungen geben. In dieser Metapher des Ozeans gibt es vielleicht auch Unterströmungen. Ja, sozusagen Unterströmungen. Die Welle ist offensichtlich, darunter gibt es vielleicht Strömungen von Verursachungen, die auch ihre relative Wirklichkeit haben. Aber die absolute Wirklichkeit ist wirklich diese eine Seele, das, was uns alle verbindet.
Und es gibt darin Individuation, ja? Ich würde sagen, auch hier haben wir es wieder mit diesem Paradoxon zu tun, dass es das alles nicht wirklich gibt. Und doch gibt es das. Ja, und es gibt subtilere Schichten, subtilere Erscheinungsformen. Ja, so wie wir finden in jedem Moment, wenn du innehältst und schaust, wer oder was oder wo ist dieses Ich eigentlich, da findest du nichts Abgegrenztes. Du findest nichts Konkretes, was du irgendwo lokalisieren oder greifen kannst. Da gibt es nur dieses formlose Leben eigentlich, was durch alles hindurch lebt und durch alles hindurch schaut und erlebt und bewegt. Und doch gibt es individuelle Erscheinungsformen, ja, die einfach zu verleugnen wäre auch eine Form von Ignoranz. Und ich glaube, dass die meisten, und wie gesagt, das sind Definitionsfragen, ja, wie wir dann welchen Begriff belegen, aber ich glaube, dass die meisten wahrscheinlich mit Seele irgendwie sowas meinen, was so auf so einer subtileren Ebene dazwischen ist, ja, was wie einen Zugang hat zu diesem Leben an sich, zu Seele an sich und da verbunden ist und was auch individuell ist, individuiert. Ich finde, dass dieses Atman und Brahman Konzept aus dem Hinduismus dafür sehr schön, ja, gleich, ja, wo zum einen das Atman ist diese individuelle Seele und Brahman ist die Weltenseele oder die göttliche Seele, die eins Seele. Ja? Und die gibt's, also immerhin offensichtlich gibt es diese beiden Begriffe. Und es wird gesagt, wir sind eins. Ja? Es gibt auch diese Trennung oder diese Unterscheidung nicht in letzter Konsequenz.
The sun and the sun rain, the dewdrop. There's the sun, the absolute, and the dewdrop. The sun rain is the dewdrop. This is the atom. And from my understanding, there's also importance. Absolute consciousness is the sun, and the soul is the sun rain, the dewdrop.
Ja, ja, da stimme ich dir völlig zu. Das ist Non-Dualität in letzter Konsequenz und das ist, glaube ich, deutlich geworden, dass das ist, worum es uns ging, zu sagen, ja, es gibt das alles. Es gibt das alles nicht und es gibt das alles.
Und jetzt nochmal ganz kurz.
Sorry.
Das ist ja eine eher philosophische Frage. Ja. Ich finde es. Sorry. Ja. Ich würde immer eine der wichtigsten Fragen ist, wenn wir irgendwas wirklich ernsthaft beleuchten, auch immer, wo entsteht Leiden und wo ist kein Leiden? Ja. Das mag jetzt ein bisschen Sprung sein, ja. Aber wir können philosophische Fragen können wir lange, lange, lange erörtern. Aber ich finde es immer spannend, worunter leiden wir? Wir können unter der Vorstellung von Seele leiden. Wenn wir denken, oh, es ist getrennt und ich muss mich irgendwie reinkarnieren auf eine bestimmte Art und Weise. Oder wir können damit frei sein, wenn wir merken, die Seele ist das, was alles verbindet und ich brauche gar nichts tun. Ja? Also diese Frage, sozusagen, so sehr die philosophische Frage finde ich berechtigt. Aber ja, da können wir halt lange drüber diskutieren.
Ein paar tausend Jahre.
Okay, und es bleiben am Ende Definitionen.
Ja, Entschuldigung, so jetzt mal.
No. Not nothing. Also ich bekomme jetzt wieder diesen Eindruck, dass da vorne Leute sitzen, die alles wissen. Können wir nicht auch einfach sagen, es gibt Dinge, die ich nicht weiß? Ja? Und das ist der Spur nach so, ich meine, das ist ein schönes Konzept, oder? Mhm. Aber ich meine, das ist wirklich erstaunlich. Ich war ständig in diesem, mit Osho, ja, wenn wir sterben, dann sind wir überall. Alles eins, ja. Aber nachdem Osho seinen Körper verlassen hat, ist er bei mir aufgetaucht. Wie? Ja, gibt's da nicht sowas vielleicht wie eine Seele? Ja. Also in meiner Erfahrung ja, eine individuelle Seele gibt es, ja. Und das schließt das alles nicht aus, was ihr gesagt habt. Aber ich finde es wichtig auch, dass wir nicht den Eindruck vermitteln, dass wir alles wissen. Wir haben einfach gewisse Erfahrungen vielleicht nicht, oder?
Ja? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob irgendjemand hier behauptet hat, alles zu wissen.
Nicht behauptet, ich habe gesagt, den Eindruck.
Und
war nicht unsere Absicht, den zu erwecken. Dann nehmen wir es zurück, was auch immer wir davon einen Eindruck gemacht haben.
Und auf jede Frage zu sagen, ich weiß nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, killt letztendlich die Möglichkeit zu untersuchen.
So, okay, aber das war keine Untersuchung, die du da vorhin gemacht hast, sondern ein Statement, weil du gesagt hast, dass das alles eine Frage der Definition ist. Und das stimmt nicht. Es ist nicht alles eine Frage der Definition. Es ist auch eine Frage des Erlebens.
Gesagt, das sind Definitionen. Ich habe nicht gesagt, alles eine Frage der Definition.
Könnt ihr mal aufhören, so einen Scheiß zu reden? Ich will ja gar nichts sagen.
Ja, dann sag auch nichts.
Nee, dass ihr euch nicht darin verrennt.
Ja, genau.
Einer gibt einen vor und jeder von uns könnte jetzt schlaumeierisch bis zum Anschlag dies weiter betreiben. Und dann kommen wir wieder in dieselbe Stimmung, die wir heute Morgen hatten, dass am Schluss sind wir alle sauer und sagen, so ein Scheiß. Und darum habe ich gesagt, bitte, können wir nicht wieder zu dem zurückkehren, womit Thorsten und Padma angefangen haben und wirklich aus der Stille uns das mitteilen und nicht aus unserem schlauen Kopf. Wir haben alle so eine schlauen Köpfe. Ja, also ich behaupte mal, jeder, der hier sitzt, hat eine Birne, die 300 Meter groß ist, weil sonst wären wir gar nicht dahin gekommen, wo wir jetzt sind, weil uns der Kopf nämlich geplatzt ist. So, und ich möchte einfach dafür bitten. Danke.
Ich glaube, mir wäre es vor allem wichtig, in dem Zusammenhang einfach zu schauen, ob wir zu dem kommen können, was für uns wesentlich ist, was uns wirklich bewegt. So, da wird es einfach spannender in meiner Erfahrung. Also die Tendenz ist einfach, dass je mehr wir abstraktere oder philosophischere Fragen stellen oder Begriffe diskutieren, das sehr leicht, sehr mental wird und dann einfach anstrengend für alle und da werden wir keine Einigung finden. Und es wird eher nützlicher, wirklich, weil es für dich persönlich relevanter wird, je mehr wir uns dem zuwenden, was dich wirklich bewegt, was wirklich für dich relevant ist und praktisch, wirklich das Praxisnahe ist im Endeffekt das, was uns eigentlich viel mehr interessiert. Und mag sein, dass dieser ganze Vortrag zunächst mal sehr abstrakt und theoretisch wirkte, ja? Aber dann ist von unserer Seite aus gerne sehr ausdrücklich die Einladung, wenn das überhaupt irgendwas in euch angesprochen hat, zu schauen, okay, gibt's da irgendwas, was wirklich für dich praxisrelevant und bedeutsam ist, dann können wir darüber gerne sprechen und sonst auch gerne über ganz was anderes. Aber ich glaube, das ist mit euch auch d'accord, dass wir eigentlich wirklich lieber unsere Zeit und Energie dem zuwenden, was wirklich brennt, was wirklich lebendig ist.
Das ist von der Advaita-Falle. Sehr schön. Das ist auch gezeigt. Ich habe bei mir beobachtet, dass in mir immer in diesem wirklich so wie diese ersten richtig tiefen Fallen stattfand, sofort der Gedanke war, jetzt habe ich es.
Du meinst jetzt Fallen im Sinne von freier
ja,
Fall.
Die Falle und ja. Das Fallen. Das heißt nicht, also dieses wirklich einfach, es fällt und dann kommt von hinten, ha, das ist es. Ich hab's. Ich bin jetzt erwacht.
Und die nächste Identität.
Genau. Also ich fand das eine der ekelhaftesten Erfahrungen überhaupt.
Sehr frustrierend.
Wenn du daran festhältst.
Ja.
Sonst
ja.
Kannst du ja auch ein wunderbarer Ausdruck von, ich meine in dem Moment, hast du etwas oder da ist Tiefe vielleicht. Ja. Aber wenn der Gedanke, wenn der Mind es haben will, haben.
Ja, es ist natürlich ich meine, als sogenannter Sucher ist das ja der ultimative Goal. Das ist ja der Kick überhaupt. Ich hab's jetzt endlich. Das, wonach ich. Die goldene Karotte liegt richtig vorm. Ich hab's jetzt in der Hand. Ich hab's.
Und da bist du wieder.
Genau.
Und gleichzeitig in dieser Frustration, ja, ich meine, so schön, ich finde es einfach total schön, diese Ehrlichkeit darin auch zu hören, ja. Und es ist so eine Demütigung.
Absolut. Also.
Die heilsam ist. Das ist wie dieses Ego abgetragen wird, würde ich sagen. Genau in dem, oh mein Gott, da ist es schon wieder. Und ich kann nichts dazu beitragen, es loszuwerden auch nur. Außer genau dieser Bereitwilligkeit, würde ich sagen, ehrlich zu sein damit und darin innezuhalten und den Schmerz zu erleben, den das verursacht.
Aber ich habe immer, damals hatte ich einfach eine ganz andere Vorstellung davon. Ich dachte, es gibt den Big Bang und ich bin noch nicht mehr da. Und das ist auch das, was ich finde, was teilweise Advaita vermittelt. Also dass oft in bestimmten Lehren einfach vermittelt wird, hey, der Big Bang und dann bist du durch und das war's. Daraufhin arbeiten viele Leute hin, dass sie endlich, und dadurch diese ganze Projektion, die eigentlich auf die Idee von Erleuchtung hinausläuft, dass das im Grunde ganz einfach ist, sagen zwar alle, aber solange es da jemanden gibt, der das irgendwie haben will, ist hier genau das Problem.
Ja, sowohl derjenige, der das haben will, als auch der, der versucht, dem Leiden zu entgehen. Genau. Ja, was da ist, wenn du es scheinbar nicht hast oder nicht bist oder sogar dann dem fortgeschrittenen spirituellen Leiden dich selbst loswerden zu wollen, im Sinne von dieses Ego endlich los zu sein.
Hm. Ist denn da jetzt jemand, der irgendwas haben will? Und ist da wirklich ein jemand, der das haben will, oder ist da einfach ein Haben wollen?
Ja, ein nützlicher Ansatz zur Selbsterforschung. Ja? Wenn das ist, was dich interessiert, kann das eine sehr spannende Forschungsfrage sein. Und ich fand es gerade jedenfalls sehr anregend, diese Idee von, okay, und in meiner Erfahrung ist es einfach, das ist genau, was es so leidvoll macht. Ja, dieses, ich will da was haben, finde ich einen sehr nützlichen Ansatzpunkt, ja, dann zu untersuchen. Aha, ich? Wirklich? Und tatsächlich finden wir es oftmals sogar nützlich, gerade diese leidvollen Erfahrungen dann sogar als eine heiße Spur zu verwenden. Ja, es ist wie, okay, wohin führt das, dieses leidvoller haben wollen. Gibt es da wirklich dieses Ich? Und könnte es sein, dass die Erfahrung schon eine andere ist, selbst wenn haben wollen dann noch da ist, aber wenn es nicht meins ist, wenn das nicht ich bin, die da was haben will.
Und wenn auch das Greifen einfach als vergängliche Erfahrung erkannt wird, ja? Wie lange dauert der Gedanke, ich hab's? Ja? Wie lange dauert der? Schnell hast du den Gedanken nicht mehr. Und es geht wieder.
Von, überhaupt von Erwachen zu sprechen, ist eigentlich...
Ja, überhaupt. Vor allem von einem Erwachten zu sprechen, ist vollkommen Quatsch. Ja.
Also ich war damals, wie das erste Mal auftauchte, total geschockt davon. Und habe das dann wieder als den absoluten Fall erlebt oder habe es als das gewertet, dass ich jetzt falle, weil ich ja das wieder auf mich selbst beziehe.
Wie so jetzt diesmal im Sinne von Sündenfall.
Genau. Mhm. Ich habe mich ja beobachtet, dass ich gesehen habe, dass das passiert. Erst als irgendwann mal klar war, dass auch egal, was hier erscheint, selbst wenn die Arroganz darüber erscheint, dass das gar kein Problem ist, weil es ja gesehen wird, dass da Arroganz gerade ist und dass es einfach weh tut.
Und das an sich ist schon das Gegengift zur Arroganz. Ich meine, sobald du Arroganz siehst, ist das weh. Oh, demütigend.
Und auch verständlich. Ich meine, vorher haben wir uns immer als mangelhaft definiert. Ich bin nicht erleuchtet, ich brauche irgendwas, ja. Und dann kommt diese tiefe Einsicht. Es ist auch verständlich, dass der Geist dann sagt, oh ja, jetzt habe ich es und jetzt bin ich erleuchtet oder weiß es. So. Und dann kannst du beides wieder hingeben.
Ich hätte mal eine Bitte. Also ich finde es immer leichter mitzudenken, wenn ich Unterschiede wahrnehmen kann. Ich formuliere es jetzt mal, wie ich es im Kopf habe. Also wenn ich die Erfahrung von Erleuchtung hatte, auf dem Berg war, wieder runterkommen, dann stelle ich mich durch das Ding wieder. Was ist dann anders als vorher? Und wenn ich es häufiger mache? Also du hast jetzt gerade gesagt, es wird durchlässiger. Gibt es ein Beispiel aus dem Alltag, aus deinem Leben, was anders geworden ist?
Hunderttausende.
Ein, zwei.
Ein Beispiel ist, dass ich tatsächlich meine, das, was ich bin, in jedem Augenpaar sehen kann. Dass ich, wenn ich Menschen begegne, dann gibt es da, wo ich vorher fast wie gar keine Wahrnehmung von dem da war, was der andere überhaupt sein könnte oder sowas. Das ist jetzt wie, ich sehe einfach, da ist diese Präsenz in den Augen. Manchmal fühlt es sich an, als wäre es mein Bruder, meine Mutter, meine Geliebte. Das sind alles nur Interpretationen meines Geistes. Aber ich sehe das, was dasselbe ist in allen. Das ist natürlich dasselbe Selbst, was ich bin, ja, was du bist. Und das bringt zum Beispiel eine emotionale Offenheit, die einfach Liebe ist. Die nicht werten muss, die nicht mal die Geschichte vom anderen erkennen muss. Es gibt also auch eine Art von Kommunikation, von in Kontakt treten, wo ich überhaupt nichts wissen muss über die Geschichte von dir und du auch nichts über die Geschichte von mir. Und dann kann es eine Herzensverbindung geben, die geht erstmal nur, vielleicht nur von mir aus. Ich liebe es auf jeden Fall, diese Art von Begegnung. Das wäre ein Beispiel. Ja. Dass du diese Art von Begegnung ganz anders hast. Ja.
Du möchtest von mir eins hören, oder? Also ich finde das sehr, sehr nachvollziehbar, dieses Beispiel, und finde das auch in meinem Leben sehr stark. Und ich würde sagen, das ist einer meiner Lieblingseffekte.
Aber nur ein Effekt, ja. Manchmal also ist auch nicht da, ist auch okay.
Diese Möglichkeit, einander einfach wirklich mit einem offenen Herz zu begegnen. Und das ist vielleicht, wenn du noch einen anderen Aspekt hören willst, die hängen sehr eng zusammen. Aber ich würde sagen, dass je öfter wir diese Erfahrung machen, diese Zwanghaftigkeit des Brauchens oder Abwehrens immer durchschaubarer wird und immer weniger zwanghaft. Ja? Wie, je öfter wir uns erlauben, dieses Sterben oder vermeintliche Sterben ja wirklich zu erfahren, dass das umso freier wird, dass uns das umso weniger kriegen kann. Ja, und dementsprechend, das ist dann wiederum, was dazu führt, dass einfach immer mehr Offenheit des Herzens hier sein kann, weil immer weniger abgewehrt werden muss und immer weniger gebraucht werden muss. Das finde ich einen sehr wesentlichen Effekt. Wodurch es dann auch wiederum durchlässiger wird, ja. Weil es tendenziell einfach diese Bewegung des Brauchens und des Abwehrens sind, die die Abwehrschicht der Trennung entstehen lassen überhaupt. Oder wirklich erscheinen lassen.
Ja, und die Suche ist vorbei. Das, was gesucht wurde, ist hier. Einfach anwesend. Die Suche ist vorbei.
Und die Fülle zeigt sich. Mein erstes Resonanzwort in den, ich meine, ja, wir haben jetzt hier über Big Bang schon gesprochen und ich würde sagen, einen kleinen Big Bang hatte ich auch, aber der muss nicht gerade so, war auch nicht gerade so riesig, sag ich so. Ja, aber das erste war, wie genug im Sinne von einer Abwehr, von einem genug von dem Suchen, genug von dem Sein wollen, etwas Bestimmtes sein, etwas haben wollen, etwas darstellen wollen, ja. Und als diese Stimme in mir, wie es genug schrie und mich innehalten ließ, war da genug auf einer tieferen Ebene, wirklich Fülle, ohne dass ich irgendetwas sein muss oder haben muss oder besitzen muss oder darstellen muss, wie einfach in sich selbst erfülltes, ruhiges Sein. Sich selbst nährend, sich selbst stillend. Und das natürlich auch dann mit ganz viel, dann brauche ich es nicht mehr im Außen suchen. Das kann wirklich in dir selbst gefunden werden.
Ist das nützlich für dich, das zu hören?
Ja, das hat ein Teil erklärt. Ich versuche es nochmal ein bisschen anders. Also etwas mehr Alltag wäre mir wichtig bei der Beantwortung. Und zwar auch im Sinne von der Vorstellung, wie kann das in einem größeren Kontext aussehen?
Ich glaube, dazu brauche ich erstmal deine Hilfe, überhaupt zu verstehen, was da für dich wirklich nützlich ist an dieser Frage. Dann können wir konkreter werden.
Wenn du es wissen würdest.
Es geht auf Veränderung. Mhm. Und zwar, ich sage jetzt mal in der politischen Formulierung, gesellschaftliche Veränderung. Also was seht ihr da drin? Müsstet ihr es ja zum Teil schon erlebt haben, in kleineren Zusammenhängen und perspektivisch für größere.
Ja, ich würde sagen, dass das einen wesentlichen Unterschied macht, wenn dieses Brauchen und Abwehren müssen zur Ruhe kommt. Ja, das ist, würde ich sagen, was wir in unserem individuellen Leben erleben und was um uns herum wirken kann. Ja, und was dann von da aus weitere Kreise ziehen kann. Es ist wie, je mehr du in dir zur Ruhe kommst und schon erfüllt bist und da nichts mehr brauchst. Ja. Und je mehr du in dir zur Ruhe kommst und offenen Herzens hier sein kannst und nicht sofort in Abwehr oder Verteidigung gehen musst, umso mehr bist du einfach als diese Möglichkeit hier. Und das kann ansteckend wirken. Ja. Allein schon deshalb, weil die um sich herum die um dich herum sich nicht verteidigen müssen gegen dein Brauchen oder Abwehren. Ja. Und das kann das Ganze enorm zur Ruhe kommen lassen. Und das würde ich sagen, ja, ist meine Erfahrung auch in meinem sozialen Umfeld.
Und in Absolut. Unserem beruflichen Umfeld, ich meine, nicht um anzugeben oder so, aber wir leiten ja auch Supervisionsgruppen zum Beispiel für Therapeuten und so Menschen, die in helfenden Berufen tätig sind, im Geiste von spiritueller Selbsterforschung. Und da ist ganz klar unsere Erfahrung, je mehr die Arbeit, soziale Arbeit zum Beispiel, getan wird aus dieser Haltung oder Nichthaltung, sagen wir mal Haltung der Stille, der Nicht-Identifikation, desto mehr kann jemand wirklich da sein für seine Klienten, seine Patienten, ja, seine Umgebung. Ja. Je mehr sich das Ich einmischt mit, was ich haben will und wer ich sein muss. Ja,
oder was meine Vorstellungen sind und was ich weiß.
Desto verwirrter wird die Arbeit, anstrengender wird die Arbeit. Ja. So, das setzt sich tatsächlich sehr praktisch auch in diesem Feld um. Und jeder hat sein eigenes Feld. Ich meine, es reicht, wenn du eine Bäckersverkäuferin bist und du bist in Stille, in dir, ruhst in dir, dann wirst du diese Brötchen anders übergeben, als wenn du nicht in dieser Stille gegründet bist. Ne? Das ist nicht abhängig davon, welchen Beruf man hat oder so. Das kennen wir alle, oder? Dass Stille das innere Frieden ansteckt. Ne?
Und das kennen wir sicherlich auch alle, dass wenn wir in Stille sind und mit einem offenen Herz hier sind, dass es da eine Resonanz gibt, ja, oder dass wir oftmals dann die Rückmeldung auch wahrnehmen, dass andere sich um uns herum auch leichter entspannen können oder sich vielleicht auch dran freuen, einfach an dieser Begegnung von Herz zu Herz.
Achso, wolltest du? Ja. Ich glaube, du warst auch vorher. Dann
kommst du. Ich wollte doch nochmal auf die Frage eingehen nach einer dauerhaften Erleuchtung. Also Erleuchtung ist ja etwas, was vielen von uns von den Gurus bekannt ist. Und da fällt mir nur ein, ich war mit 3 Gurus in Kontakt, mit Maharishi, der hat immer gesprochen von einer ewigen 24-Stunden-Bliss. Das sei ein Merkmal für Erleuchtung. Dann von Osho. Osho hat gesagt, dass er mit 19 Jahren die Erleuchtung bekommen hat und seitdem nicht mehr im Körper war und auch das Eternal Bliss immer hatte. Und dann von Adi Da oder Dafri John, wie er früher hieß, amerikanischer Guru, der auch davon gesprochen hat, der von sich gesagt hat, er sei einer von den ganz wenigen, die Erleuchtung erfahren haben und voll im Körper ist, aber der auch von dieser von diesem ständigen Bliss gesprochen hat.
Also das sind jetzt 3 große Meister. Und wie wirkt sich das für dich aus, wenn du darauf schaust?
Ja, dann denke ich bin nicht erleuchtet. Ja, und ich muss auch nicht erleuchtet sein. Das ist auch nichts, was ich jetzt unbedingt anstrebe. Aber die Sache als solche finde ich schon sehr attraktiv und toll irgendwie, wenn es einem passiert. Wunderbar, super.
Schau, die potenzielle Falle, die ich darin sehe, ist einfach, dass wir dieses Idealbild projizieren, ja, als, das gibt's, da gibt's vollkommene Erleuchtung und da gibt's diese wenigen, die diese vollkommene Erleuchtung haben und erst wenn ich das hab und das bin, dann kann ich mir erlauben, einfach ich selber zu sein und wirklich in Frieden und Liebe hier zu sein. Ich finde es einfach praktischer und nützlicher zu schauen, was ist vielleicht in deiner Erfahrung jetzt gerade schon möglich.
Also vielleicht schon, also ich sehe das nicht so, ich habe, als ich Studentin war, zum Beispiel Wilhelm Reich gelesen, es war damals in den 1860ern ganz aktuell, und der hat ja den orgonotisch fließenden Menschen beschrieben, also da, wo die Körperhemmnisse alle aufgelöst sind. Und das war damals für mich doch eine ganz tolle Erkenntnis, sowas will ich auch haben. Ich merke in mir, das will ich jetzt nicht. Und das will ich auch haben. Und da habe ich also angefangen, dann alles Mögliche zu tun. Und auch, muss ich sagen, da hat sich sehr viel in meinem Leben getan. Und dadurch ist es sehr viel besser geworden.
Schön,
und ich finde
das
schon
genutzt.
Sehr schön, wenn man durchaus so das als eine Art Ansporn schon sieht. Jetzt nicht, dass man sich unter Druck setzen muss, aber dass man sagt, Mensch, das ist möglich. Das ist ja fantastisch. Das ist ja was ganz Tolles.
Gut, dann ist das in dem Maße, in dem Rahmen super, dann ist das dann nützlich.
Dann beschäftige dich weiter mit den Erleuchteten.
Das ist das schon, also auf die Frage zu antworten, dass es das schon gibt.
Meine Erfahrung ist, dass das letztendlich Stress ist. Letztendlich ist Erleuchtung das Aufhören dessen, dass du dich vergleichst mit anderen. Dass das Vergleichen selbst mit den Erleuchteten, dass das einfach aufhört. Dass es da kein Interesse mehr dran gibt. In meinem Geist war es, also und ich schätze das so, schon auch wert, was du sagst, weil es kann eine Motivation sein, tiefer zu sehen, von der Oberfläche weg, aha, da gibt es eine größere Tiefe, da gibt es Menschen, die sind reifer, erleuchteter, weiser als ich, das auch so anzunehmen, um sich von denen inspirieren zu lassen. Ja? Aber irgendwann muss die Inspiration so kommen, dass du zu dem Erleuchteten kommst, der sagt, vergess Erleuchtung, vergess all deine Konzepte darüber, beziehungsweise überprüf einfach, ob es nicht anstrengend ist.
Für mich war es irgendwie weitere Trennung erschafft.
Für mich war also es irgendwie.
Ich muss sagen, ich bin immer mehr von der Körpererfahrung ausgegangen, also da von dem reichen Modell und dass man sich immer durchströmen fühlt. Und da habe ich eigentlich nicht empfunden, dass das jetzt Stress ist, sondern dass es, je mehr man da reinspürt, desto besser ist es. Also desto wohler fühlt man sich auch und desto lebendiger wird man.
Ja, aber das ist keine Erleuchtung. Dieser Weg. Das ist der Körper. Das sind manchmal Erfahrungen, die manchmal schön sind und manchmal nicht so schön sind.
Aber was ist denn Erleuchtung?
Ja, diese drei Meister, die ich genannt habe, die sagen Eterne Glück.
Ja, aber ist Glückseligkeit Erleuchtung? Was ist Erleuchtung? Wirklich, es ist eine. Ich habe die Erleuchtung auch gesucht und zum Glück kam irgendwann jemand zu mir und hat gefragt, was ist Erleuchtung? Und hat dann, als ich gesagt habe, ich weiß es nicht wirklich, dann hat er gesagt, wie willst du denn etwas finden, von dem du nicht weißt, was es ist? Und das war ein Weckruf, der ging durch mein ganzes Sein hindurch. Dann konnte ich nachschauen, was will ich denn wirklich? Erleuchtung, ich meine, kein Mensch, wir sprechen hier von Erleuchtung, wir wissen gar nicht, was es ist. Wir haben Vorstellungen, also konnte ich gucken, was will ich wirklich? Und das dauerte für mich mehrere Wochen intensiven Guckens, was will ich wirklich, bis dann hinter jedem, was so auftauchte, Frieden, das ist das, was ich will, Frieden. Frieden mit allem, was hier auftaucht. Dann konnte ich mit diesem Anliegen zu meinem Meister gehen und sagen, das will ich. Und er sagte, ach, kein Problem, ist ja überall hier. Und das ist die Einladung hierzu, festzustellen, dass das, was sich bewusst ist über die Menschen und die Bewegung und Gefühle, die hier da sind, absoluter Frieden ist, jetzt schon, das kann niemand erreichen, das ist hier, da. Und schaue selbst für dich. Hier ist ja Bewusstsein. Zweifelsohne, denn hier sind Erfahrungen, über die sich irgendetwas bewusst ist. Du. Jetzt. Nicht irgendwann. Und du wirst feststellen, es ist absolut still und voller Leben. Das ist nicht die Erleuchtung von Osho oder von sonst irgendwem. Ist Buddha, egal, ob die erleuchtet waren. Hier, jetzt ist die Erfahrung, in der es zählt, zu sein. Das können wir auch nicht lernen. Das ist schon so.
Und dann wundervoll, ja, wenn dich das dann zu dieser natürlichen Glückseligkeit zurückführt. Und ich finde, das ist tatsächlich eigentlich das Kostbarste überhaupt, ja, einfach in diesem Moment in Frieden sein zu können, du selbst sein zu können. Was könnte glückseliger sein als das? Ja.
Absolut.
Ich finde es auch wundervoll, wie Ramana das sagt, ja, wenn er sagt, Glückseligkeit ist deine Natur. Und in dem Sinne ist es nicht verkehrt, danach zu streben. Es ist nur verkehrt, sie irgendwo außen zu suchen. Oder in irgendwelchen Zuständen oder Bedingtheiten. Ja? Aber wovon er spricht, ist diese tiefere Glückseligkeit dessen, einfach du selbst sein zu können. in Frieden sein zu können mit dem, was ist, was erlebt wird. Und sei es eine vorübergehende Erfahrung von Unfrieden. Aber wir sind so schnell damit, dann solche Vorstellungen und Idealbilder zu produzieren und uns damit zu vergleichen. Ja, und dann
und die Vergleich,
wird es eher ein Hindernis.
Die Bewegung des Vergleichens im Geist, ja, das ist ein Experiment, das du für dich machen kannst, wo es wirklich hinführt. Manchmal, es gibt ein Vergleichen, was vielleicht offensichtlich ja auch manchmal angenehm ist, aber letztendlich kannst du für dich oder jeder für uns untersuchen, was bewirkt Vergleichen im Geist, wenn es wirklich ernst genommen wird. Das ist eine offene Frage. Und wie ist es, wenn Vergleichen wegfallen darf?
Ja, ich bin alt genug. Hört ihr mich? Ja. Also noch einmal.
Hallo.
Hallo. Wir hatten vor uns die schöne Metapher mit dem Ozean. Ne? Also ich bin eigentlich mehr dieser Ozean, ich bin diese Stille, ich bin diese Präsenz und so weiter und so fort. Und oben habe ich dieses Individuum. Und ich merke für mich selber, dass wenn ich auf Arbeit früh gehe und ich habe dort viel mit Motivation, mit Menschen zu tun, mit sehr vielen Leuten und so weiter, dass ich dort in dem Sinne nicht mehr diesen Bezug zur Stille habe. Außer wenn es sehr, sehr dick kommt, wenn es unangenehm wird, kann ich mich darauf beziehen, das ist klar. Ne? Aber ich merke auch, dass dort oben in dem Sinne als Individuum mehr das Leben ist, diese Action. Ne? Also unten da nicht, ich sitze ja auch nie irgendwo in einem Kino oder schaue mir einen Film an und sage mir pausenlos, es ist nur ein Film, es ist nur ein Film, es ist nur ein Film. Dann macht das ja keinen Spaß. Ich will ja dort in den Film hineingehen, ich will mich mal mit dem Ganoven dort irgendwie identifizieren und mit dem Opfer und so weiter und so fort. Und das ist ja eigentlich diese ganze Sache. Deshalb wäre jetzt meine Frage, oder vielleicht auch die Frage von ihr vor uns, ist denn dort überhaupt ein ständiges Leben aus dieser Stille, aus dieser Präsenz heraus, ist denn das nicht irgendwo dann auch irgendwie, wie soll man sagen, so teilnahmslos? Vielleicht auch eine Art Tod oder wie auch immer. Oder versinkt ihr auch regelmäßig jetzt, identifiziert ihr euch dort, wenn ihr euch mal streitet oder so, seht ihr dann auch Muster, ah ja. Und es macht ja auch Spaß, ne? Also auch jetzt mal irgendwie Angst zu erleben und zu sagen, toll, klasse, jetzt erlebe ich eben heute mal Angst.
Das könnte auch sein.
Ja, ja. Genau.
Und aber was mir kommt, ist, dass es auch verschiedene Arten von Versenkung gibt, sozusagen, ja. Versenkung in einem meditativen Zustand, sage ich mal, wenn wir auf Meditationskissen sind oder einfach körperlich nicht viel zu tun haben, ist eine Sache, aber es gibt auch durchaus eine aktive Versenkung, wo du verbunden bist mit einer Präsenz der Tiefe, ja, die sich auch in Handlung zeigt. Ja?
Ja.
Auch gerade, ich meine, das typische Beispiel ist Bergsteiger, ja, der sehr präsent sich gar nicht leisten kann, viel nachzudenken und sehr präsent durch die Gegend klettern muss. Ja? Also das ist auch eine Art von meditativem Gewahrsein und Genuss des Lebens, in Abwesenheit von ich und meine Geschichte und was ich erreichen muss und so. Ja? Da gibt es durchaus auch im alltäglichen Handeln eben diese eine Qualität, die aber mehr wie da ist, dass du wirklich im Handeln bist,
ja,
ohne ich. Du bist der Handelnde ohne ich. Und das kann sich auch sehr gut anfühlen und sehr natürlich.
Ja.
So, das ist möglich.
Ja, stimmt. Das erlebe ich auch beim Fliegen. Ist im Prinzip dasselbe.
Beim Fliegen, ja.
Weil da habe ich ja auch keine Zeit, an irgendwelche Probleme zu denken. Da ist dann, ja, der Fokus ist immer anders.
Ja, ja, und da erlebst du in gewissem Sinne auch diese Ich-Losigkeit, könnte
genau,
man sagen.
Genau,
ja? Und die genießt du.
Ja.
Und es kann sehr lebendig sein.
Aber hallo, da geht's ab.
Und es kann sehr lebendig sein, abzuwaschen.
Ja. Ja.
Ah, einfach nur das Wasser spüren, oder? Ja.
Ja.
Und das Spülmittel riechen.
Genau. Vielleicht noch eine andere Sache, wieder so als Feedback, weil wenn man irgendwo suchender ist, dann hört man immer diese Dinge, da ist diese absolute Glückseligkeit, Bliss wurde vor uns genannt und so weiter. Ne? Und wenn ich das in dem Sinne immer wieder suche, ich habe es ja auch nie gefunden. Na, ich habe ja geschaut, oder Seele und so weiter und so fort. Ich habe mich immer auf dieses Schauen bezogen. Also immer wieder tief reinzugehen, was sehe ich wirklich und so weiter. Da habe ich da gleich nicht gefunden. Ich habe dort keine Glückseligkeit gefunden. Und da ist, was ich vielleicht dazu sagen könnte, wäre Stille, Präsenz, Klarheit. Aber das ist schon wieder fast zu viel. Und wenn ich mich dann aber wieder rumdrehe und dann zu dem Individuum komme, dann erwächst dort daraus dann dieses Mitgefühl und diese Liebe und so weiter und so fort. Also vielleicht ist das manchmal auch für den einen oder anderen wie so eine spirituelle Karotte. Ich möchte diesen Zustand der absoluten Glückseligkeit erreichen, denn dann habe ich keine Probleme mehr, dann bin ich in dem Sinne erleuchtet. Und das ist ja eigentlich der Quatsch an der großen Sache.
Das ist, was wir meinten vorhin, ja, mit diesem, wenn du das als Ideal vor dich projizierst, schafft es tendenziell wieder eine Trennung und einen weiteren Stress und fördert eigentlich eher genau die sehr unerleuchtende Unwilligkeit, einfach zu erleben, was du gerade erlebst und hier zu sein und wirklich voll hier zu sein mit dem und für das, was gerade hier ist. Und das wiederum, würde ich behaupten, ist eine tiefere Qualität von Glückseligkeit. Ja? Nicht jetzt im Sinne von, dann sind wir immer glücklich und es ist alles, fühlt sich so oder so an, sondern da ist was zutiefst Befriedigendes drin, könnten wir auch sagen. Genau. Ja? Wirklich mit dem hier sein zu können, was auch immer gerade erlebt wird, und sei es schmerzhaft.
Oder Abwesenheit von Erfahrung, Leere.
Ja. Ja.
Glückseligkeit ist eine essentielle Qualität, die sich zeigen mag. Vielleicht wird sie sich dir auch noch zeigen, auf eine andere Art und Weise. Aber du brauchst sie nicht suchen. Ja.
Nee, richtig. Also wie gesagt, die Glückseligkeit, die ergibt sich dann immer wieder. Die ergibt sich. Immer wieder.
Gerade jetzt, wenn wir jetzt gerade einfach still sind. Ja. Erstmal uns erlauben, da ist gar nichts da.
Ja.
Und neugierig sind. Gibt es da nicht irgendwie so eine Art von Geschmack von Freude oder Freude?
Ja. Genau.
Genau, das ist auch hier.
Ja.
Gleichzeitig.
Mir fällt eben auf, wenn der Wunsch besteht natürlich, ich habe auch ein Ego, das kommt immer wieder, steht früh mit auf und so weiter und so fort. Und wenn das dann irgendwie so eine Glückseligkeit will, da sage ich dann manchmal, hallo, falsches Schiff. Ja, du segelst gerade im schweren Sturm. Ja, genau. Okay, super. Danke. Perfekt. Ach, ich bin glücklich.
In der Bereitwilligkeit, nicht glücklich zu sein, ja? Perfekt, ja. Das ist genau, auch da wieder dieses Paradox, ja? In der Bereitwilligkeit, nicht glücklich zu sein, nicht erleuchtet zu sein, nicht was auch immer zu kriegen. Ist so viel erfüllter, so viel friedlicher.
Oder auch ohne Gefühl zu sein. Ja, das ist etwas, wenn wir in die Leere tauchen, dann gibt es manchmal auch diese Offenbarung, dass da überhaupt nichts gefühlt wird. Weder positiv, weder negativ noch positiv. Ja? Aber das ist eine Qualität von Leere, die zutiefst leer und eigentlich sehr heilsam ist, wenn wir uns dem überlassen, dass da rein gar nichts ist, auch kein Gefühl. Und dann mögen sich diese essentiellen Geschmäcker wie Seligkeit auch, die zeigen sich dann viel leichter, ja. Aber es ist auch diese Erlaubnis. Nichts muss da sein. Selbst nicht mal irgendein Gefühl. Und dann strahlt es wieder.
Ich möchte mitteilen, dass ich mich so überfordert fühle. Ich möchte mitteilen, dass ich mich so überfordert fühle.
Jetzt gerade?
Mhm. Ich habe das Gefühl, es sind so viele Wörter. Ich sehne mich nach Frieden und Ruhe, nach alles leben können und fühlen können. Und jetzt fühle ich gerade, seitdem wir hier zusammen sind, es sind so viele Wörter. Und mein Kopf hat das Gefühl, ich kann das gar nicht alles verkraften. Und das macht mich sehr traurig. Und es macht auch Schmerz. Und damit kann ich gerade nicht umgehen.
Und was möchtest du? Was willst du?
Vielleicht will ich es nur mitteilen.
Mhm. Manchmal reicht eine Mitteilung. Und Schmerz darf da sein. Überforderung auch von mir, oder mit Sicherheit hast du die Erlaubnis, die ganzen Wörter, alles, was gesagt wurde, da vergessen werden. Vermutlich wird die Verzweiflung erzeugt von den Gedanken, ich müsste vielleicht folgen, oder ich weiß nicht genau, welche das sind, oder ich müsste verstehen. Ansonsten würde es eigentlich kein Problem sein. Und wenn sie davon erzeugt wird und es kein Verstehen gibt, unter Verzweiflung ist oder Traurigkeit, kannst du dir zugestehen, dass das einfach so da sein darf? Ich verstehe nicht, ich schaff's nicht, oder? Und das in deinem Körper zirkulieren darf?
Ich frage mich immer wieder auch in meinem Leben, eigentlich weiß ich alles, im Kopf sowieso, mein Herz fühlt sehr viel und trotzdem lässt es sich immer wieder nicht leben. Oder ich habe das Gefühl, es lässt sich nicht leben.
Noch lebst du, hm?
Ja, aber der Friede, da wovon gerade du gesprochen hast, kannst du mit dem Meditationskissen sein oder wie auch immer, und da ist einfach etwas, was dir nicht mehr abhanden kommt. Diese Sehnsucht habe ich, oder dieses Sehnen habe ich dabei und habe es zeitweise, aber dann habe ich es auch wieder, es ist einfach wieder weg. Was will ich jetzt damit sagen?
Auf jeden Fall kann das Sehnen ein Eingangstor sein.
Ein
Eingangstor des Sehnen, auch die Sehnsucht. Wenn du dich getrennt fühlst und diese Trennung irgendwie aufgebaut wurde und du dich wieder danach sehnst. Nur dich würde dieses Sehnen nicht mit irgendetwas verbinden, nicht mit, wie es sich anfühlen sollte, nicht, wenn dass die Sehnsucht befriedigt wird, sondern dieses reine Brennen, reine Sehnsucht nach Frieden. Gerade mal nach Frieden. Und die Idee, was das ist, vergessen. Wirklich rein. Ich sehne mich nach Frieden. Wie wäre das?
Und ich frage mich immer wieder dabei, warum gehe ich, bitte?
Die Frage warum, kannst du natürlich auch, der kannst du folgen. Meistens führt sie weiter in den Verstand. Warum? Die Einladung ist tatsächlich, in diesem Fall ist die Einladung Sehnsucht. Oder Traurigkeit oder Verzweiflung. Wie wäre es das ohne Warum einfach hier zu lassen? Darum, weil es einfach da ist.
Also ich wollte gerade mitteilen, dass ich mich immer wieder frage, wenn es im Außen nicht zu finden ist, warum gehe ich denn nicht? Oder was hindert mich daran, viel mehr in die Stille zu gehen und nicht hier im Außen zu suchen, bei Satsang zu suchen, sondern bei mir zu bleiben.
Wieder eine Warum-Frage.
Das sind Traumata, die im Nervensystem gebunden sind. Und in diesem System einen Überlebensdrang erwirken. So, das heißt, und dieser Überlebensdrang, der bringt dich nach außen. Es ist kein Fehler, es ist nichts Verkehrtes, aber das ist das, was im Nervensystem geschieht. Und hier jetzt ist die Möglichkeit da, einfach mal zu beginnen, den Kontakt zu den Füßen zu spüren. Den Kontakt, den die Sitzknochen mit der Erde haben, um erst überhaupt mal wieder zu bemerken, oh ja, das ist hier. Und in dem Moment, in dem du das gerade bemerkst, welche Erfahrung taucht auf?
Dass ich das Bedürfnis habe, den Fuß auch zu erden.
Auch noch. Und wenn die Füße gemerkt werden, gespürt werden, hat das eine Auswirkung auf das System. Und wenn ja, wie ist die?
Fragst du mich das jetzt in diesem Moment?
Jetzt in diesem Moment.
Mhm.
Das ist alles, was wir haben, diesen Moment.
Also ich spüre von den Füßen hoch, du hast die Sitzknochen angesprochen, wie die sitzen. Und ich fühle, wie von oben herunter mein System, das Nervensystem, sich entspannt.
Ist das eine angenehme Erfahrung oder eine unangenehme Erfahrung?
Es ist eine entspannende und angenehme Erfahrung.
Und während es entspannt und angenehm ist, kannst du bemerken, dass hier eine freundliche Energie ist. Und während du diese freundliche Energie bemerkst, hilft dir das, hier und jetzt etwas zu erfahren, was friedlich ist.
Ja.
Ja. So, da ist es. Wie Thorsten schon gesagt hat, wenn du auf mit warum, dann beziehst du dich schon auf irgendwas, was mal war. Warum immer wieder? Und die ganze Energie geht hoch. So, das, was immer war, weg. Und hier jetzt, das ist alles, was wir haben. Das ist für unseren Verstand, der wird hier vielleicht ein bisschen durcheinander, macht aber nichts, weil der Verstand ist sowieso durcheinander. Der vergleicht Vergangenheit, Zukunft, irgendwas, was gar nicht da ist. Ja? Wir haben nur diese Erfahrung.
Wie wäre das, wenn das jedes Mal, wenn ein Warum in dir auftaucht, einfach zu dieser Einladung hingeht, wie okay, Füße oder Körper, was gerade gespürt wird, anstatt warum, 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 warum. Ja. Die Warum-Frage ist so, ist so, so hat so ein Juice, ja, wie. Und es ist auch eine Art von Überlebensstrategie unseres Geistes. Der kann enorm nachdenken. Ja? Und das in der Evolution hat er das gelernt, dass wenn ich mich warum frage, dann kann ich das folgern und hier und so. Und dafür kann ich besser überleben. Das ist gut, um Mammutfallen zu bauen und um Häuser zu konstruieren und alles Mögliche. Aber es ist nicht hilfreich, um dich selbst zu erkennen und dich selbst zu gründen in dir selbst. Dazu ist dieses kommen aus dem Kopf wieder in die direkte Erfahrung. Das Hilfreiche. Und der Körper ist dafür oft das beste Eingangstor. Und gleichzeitig mit dem Körper gewahr sein, okay, wenn jetzt hier, ist überhaupt noch Überforderung oder Verzweiflung da im Moment?
Jetzt gerade kommt sie wieder.
Genau, indem ich darüber spreche. Gut. Aber dann darf diese Verzweiflung auch körperlich hier sein, ja? Wenn sie sich irgendwie anfühlt, wie würdest du die fühlen, wenn du sie jetzt fühlst? Wo im Körper wäre sie? Genau. Ja. Und wie wäre es, wenn du das, gerade so wie deine Füße und deine Beine und deine Hüften, wie wenn das mit eingebunden werden kann, ohne Geschichte. Einfach nur, okay. Dieses energetische Phänomen, vielleicht ein bisschen Schmerz oder Ziehen, ich weiß nicht, wie es sich für dich anfühlt. Darf das hier sein? Darf das mit dem Körper auch da sein? Ja, das ist eine andere Art von Präsenz. Nicht mit der Verdrängung der Verzweiflung, aber mit dem wirklichen Dasein. Danke. Und da ist die Neigung ganz viel, deshalb spreche ich so viel über diesen existenziellen Schmerz, ja, Verzweiflung oder Überforderung oder sowas sind sowas, solche Sachen, oder Angst oder Zorn, ja, oder Scham. Das sind die Erfahrungen, wo wir dann dazu neigen, wie, oh, das da darf ich jetzt nicht mit präsent sein, sondern da muss ich irgendwie in den Verstand mitgehen, um das zu lösen, ein Warum zu finden, analysieren, Lösungen zu finden, anstatt wirklich diese schlichte Art von reiner Erfahrung da zurückzukehren. Ja, das ist möglich. Das ist einfach nur eine andere Art der Aufmerksamkeit, Ausrichtung in gewisser Weise. Und sogar das natürlichere Dasein, es darf da sein. Und es darf auch da sein, wenn Freude auftaucht, wenn Frieden da ist, wenn Begeisterung da ist. Oder wenn gerade gar nichts da ist.
Ich habe das manchmal, dass ich in totaler Anspannung bin, der Kopf noch lauter. Ich habe das manchmal, dass ich in totaler Anspannung bin, dass der Kopf total am Laufen ist und ich das Gefühl habe, ich komme aus meinen Gedanken überhaupt gar nicht raus ins Gefühl. Also es ist, als wäre eine Wand dazwischen, also ganz massiv, und es geht manchmal, das bewegt mich gerade ganz arg, kommen gerade die Tränen. Es geht manchmal über Tage und es ist total anstrengend einfach, ne? Weil ich ansonsten halt schon oft auch Phasen habe, wo ich mehr im Gefühl bin, wo ich bei mir bin. Also nicht ganz, nicht komplett, nicht toll irgendwie, aber einfach, es ist leichter so. Und dann gibt es eben diese Tage, wo es gar nicht geht. Also wo ich das Gefühl habe, ja wieder, also da ist eine Wand und ich wache morgens auf mit einer unglaublichen Spannung im Körper, von der ich das Gefühl habe, die bringt mich fast um. Und dann bin ich da und bin bereit, das auch zu fühlen, das wahrzunehmen. Aber obwohl die Spannung da ist, habe ich das Gefühl, ich komme nicht ran. Also es ist so, auch wenn ich mich da hinsetze zu meditieren, dann ist es so, dass ich einen halben Atemzug im Gefühl bin und dann bin ich wieder im Verstand oder in den Gedanken unterwegs und merke es erst nach ein paar Minuten, dass ich dann wieder die Möglichkeit habe, ins Fühlen zu gehen, aber wieder nur für einen halben Atemzug und dann hat er mich wieder. So. Und ich wollte euch einfach fragen, ob ihr mir irgendwas sagen könnt, wie ich damit umgehen kann, ob es irgendwas gibt, um vielleicht doch wieder ins Gefühl zu kommen oder um den Zustand einfach annehmen zu können, oder was kann ich tun oder auch nicht tun, um damit irgendwie besser sein zu können, oder ja, was ist euer Tipp?
Das fühlt sich so an, als wenn du damit schon in Kontakt kommst mit dieser Anstrengung, die das ist, ja, in dem Moment, wo du einfach diesen Schmerz darüber spürst, dass es so auftaucht. Was würdest du sagen, wenn du das spürst? Wie spürst du das?
Ich versuche mich gerade zu erinnern.
Das ist nicht falsch.
Ich glaube, was ich in dem Moment spüre, ist einfach ja Kampf und Verzweiflung. Also weil ich genau weiß, da gibt es einen Zustand, der sich gut anfühlt, aber ich komme da nicht ran. Und es gibt tausend Konzepte und auch Sachen, wie ich schon mal geschafft habe, dahin zu kommen.
Es gibt so eine Art von grundsätzlicher Ich schaff's nicht Verzweiflung. Ja? Ich schaff's nicht. Mit allen möglichen spirituellen Techniken und wirklich voll im Herzen, vielleicht sogar noch mit der Bereitschaft, sich hinzugeben, und ja, und trotzdem schaffst du es nicht. Ja. Und wie ist es da, damit innezuhalten und das auch wie in diesem Raum da sein zu lassen? Ich schaff's nicht und ja, okay, einfach präsent trotzdem in deinem Körper. Auch mit dem, vielleicht mit dem, in der Stimme, mit der Traurigkeit in der Stimme oder hinter den Augen, die Tränen oder all das einfach wie, ja, ich schaff's nicht. Kannst du damit wie einfach im Moment bleiben?
Also in solchen Momenten ist mir das noch nicht gelungen.
Ja.
Da war es bisher immer so, dass einfach nur Gedanken da waren und ich das nicht einfach annehmen konnte. Also ich konnte mich dem nicht ergeben, sondern da war immer noch dieser Kampf und dieser Versuch.
Genau. Ich würde sagen, das ist ein Experiment wert, für immer wieder mal dieses ich schaff's nicht Muster einfach neugierig dafür zu sein und bereit zu sein, auch diese Verzweiflung von ich schaff's nicht zu spüren. Da ist Hingabe auch möglich. Ja. Und du kannst es nicht schaffen. Du als Ich bist sowieso nicht existent oder nicht wirklich existent. Mhm. Deshalb kannst du es nicht schaffen. Und ich schaff's nicht, kann eigentlich auch eine Art von Hingabe sein. Ja, ich schaff's nicht. Ja. Jesus hat es nicht geschafft am Kreuz. Ja. Mein Gott, hart, warum hast du mich verlassen? Ja. Nach diesem beeindruckenden Leben eines Messias am Kreuz zu enden und nochmal diese Welle von ich schaffe es nicht. Ja. Und damit Hingabe irgendwie. Auf irgendeine Art und Weise. Okay, ich schaff's nicht. Und dann nochmal eine Art von Wiederauferstehung oder Heilung. Das könnte eine Spur sein, einfach. Mhm. Sich auch dafür zu öffnen, es nicht zu schaffen. Auch spirituell nicht zu schaffen. Das demütigt uns immer wieder. Das ist eine gute Art von Demut eigentlich.
Mhm. Kennt jemand hier aus der Vergangenheit die Erfahrung, ich schaff's nicht? Nochmal.
Irgendjemand nicht, wäre die Frage, oder?
Frag doch mal andersrum.
Und wie reagieren wir dann normalerweise drauf? Ne? Ah, weiterlaufen. Hm? Mhm. Oder dramatisieren. Ich schaff's nicht und es ist so schlimm und ich werde es nie schaffen. Ja. Aber wie wäre es einfach, ich schaff's nicht, als diesen rein menschlichen, existenziellen Schmerz wieder einzuladen.
Genau, und zu bemerken, ich hab's geschafft.
Und der Körper lebt noch.
Hier. Jetzt.
Oh, und schon in dem Moment, ja, schon in dem Moment, wo du diese Bereitwilligkeit in dir findest, es nicht zu schaffen, ist da gleichzeitig als Begleiterscheinung schon wieder viel mehr Mitgefühl und Frieden für deine Erfahrung. Viel mehr Liebe für dich selbst da, einfach dir zu erlauben, das zu erleben, was du gerade erlebst. Und sei es noch so Kampf, noch so ich schaff's nicht, noch so Gedanken. Hm.
Also so ein, ah ja, ich kämpfe. Ah ja, ich schaff's nicht.
Ja, wie wäre das in dem Moment Mitgefühl damit zu haben? Denn offensichtlich leidest du, wenn du kämpfst. Ich würde vermuten, Mitgefühl wäre ein friedlicherer Weg, als dann das Kämpfen zu bekämpfen.
Das anzunehmen, ja.
Und dieses Mitgefühl wird dir zur Verfügung gestellt von dem weiteren Raum, der du bist, in deiner Essenz. Der kann Mitgefühl haben mit deiner kleinen Person. Ja. Ja, und wir sind eigentlich beides, ja, aber wenn wir die Weite merken, die kann Mitgefühl haben für dieses kleine Wesen, was es einfach nicht schafft. Ja.
Magst du auch noch was dazu sagen, oder?
Wenn der Fokus auf Gedanken ist und diese Gedanken dir eine negative Erfahrung geben oder eine unangenehme, dann ist es absolut nicht hilfreich, gegen diese Gedanken anzukämpfen, sondern Gedanken zu finden, die angenehm sind. Gedanken können sein, die angenehm sind, oh, es ist eine schöne Rose. Das Bewusstsein, das gerade hier ist, schön still. Bemerken, hier ist überhaupt keine Gefahr. Das sind keine eingebildeten Gedanken. Es sei denn, du findest Rosen hässlich, dann wäre es natürlich so. Aber hier ist keine Gefahr. Das Bewusstsein, das hier ist still. Auf einmal ist keiner mehr da, der versucht, da hinzukommen. Ganz hilfreich ist es, immer wieder die einfachen Dinge zu bemerken. Hier der Stuhl, der den Körper trägt. Ah.
Immerhin schafft es der Stuhl. Ne?
Der schafft es, ja. Wow. Und hält diesen Körper. Wow. Der nächste Atemzug kommt ganz von selbst.
in meiner Erinnerung an solche Zustände bezweifle ich, dass ich das schaffe, weil in dem Moment ist es tatsächlich so, dass mich der Gedanke sofort wieder hat und mit mir on the run ist. Also ich bin dann einfach wie auf dem Zug und komme da nicht runter.
Stimmt, aber das ist ja schon längst vorbei. Ja? Das geht ja auch nicht mehr zu ändern. Mhm. Schon längst vorbei. Ja? Hier, das ist alles. Das ist es. Mhm. Alles Erwachen, alle Erleuchtung, aller Frieden, alle Stille, alles hier, jetzt. Mhm. Die Vergangenheit ist vorbei. Wenn du da hingehst mit der Aufmerksamkeit und da was ändern willst, ne? Ich habe das damals nicht hingekriegt.
Das ist, also, das weiß ich. Und das weiß ich von der Theorie her auch in so einem Moment.
Ja.
Und das versuche ich in so einem Moment auch anzuwenden. Und es gelingt mir nicht.
Ja.
So, also, das, was
du hast sagst, es versucht.
Ja,
genau. Ja, genau.
Ja, klar, kann nur darüber sprechen, was mir schon passiert ist. Kann man nächstes Mal natürlich anders sein. Das ist natürlich auch der Wunsch, also jetzt mit euren Anregungen, auch mit der Anregung zu bemerken, was da ist. So, und ich glaube, das ist, das kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert in so einem Moment, immer wieder dahin zu kommen. So. Mm. Danke.
Danke auch. Eine Frage, die uns wahrscheinlich alle mal beschäftigt hat. Oder vielleicht immer wieder mal beschäftigt.
Dankeschön.
Ja, die Zeit geht ihren Lauf und die nächste Pause steht schon an.
Ja, danke für eure Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank für das Interesse.
Danke.